Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert, guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast, es gibt weitere, es gibt Hörbücher, es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Die Mutter sagt, das ist nicht hingefallen, es hat aber jetzt ein dickes Knie. Geschwollen, entzündet, dick und das andere hat gar nichts. Es besteht da auch immer der hochgradige Verdacht, dass das ein Rheuma, der erste Schub eines Rheumas sein kann und das muss dann abgeklärt werden.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Vitor, es ist wieder schön, deine Stimme zu hören. Es ist Staffel 2 und zwar die 7. Folge. Und ich dachte mir, ich starte heute einfach mal mit einem Witz, weil den habe ich vor 2-3 Tagen gehört und wir haben bis dato ja eigentlich auch nicht wieder telefoniert oder per WhatsApp uns 2 Sprachnachrichten zugeschickt, aber den wollte ich dir eigentlich heute in meinem Podcast aufs Brett legen.
Bin nervös, aber freudig nervös.
So, sitzen 2 Väter im Freibad, sagt der eine, boah, guck mal, das Kind, das ist ja hässlich wie die Nacht. Dreht sich einer um und sagt, ey, das ist mein Kind. Sagt der eine Vater, ey, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind. Sagt er, ich bin die Mutter.
Das ist gut. Ja, der ist ganz lustig. Ja, ganz lustig.
Ich werde jetzt jedes Mal für dich so einen Vaterwitz mit
ja,
vorbereiten.
Ja, das ist sehr gut.
Aber ich glaube, ich habe ihn nicht richtig erzählt. Ich glaube, sie hat dann gesagt, ich bin die Mutter, hätte ich sagen müssen, weil er sagt, ich bin die Mutter, geht ja gar nicht.
Ich habe es verstanden.
Ja, aber also lassen wir so stehen. Lass uns den Witz heute nicht zum Thema machen. Ja,
nicht erklären. Witz erklären ist schwierig.
Ja, und wir werden vor allem besser und sicherer im Witze erzählen. Das war zumindest einer, den ich dir mal heute aufs Parkett legen will.
Dann erzähle ich dir mal meinen Lieblingswitz das nächste Mal.
Ja, dann nächstes Mal. Mach nächstes Mal. Nicht jetzt.
Nein, Cliffhanger.
Die juvenile idiopathische Arthritis. Das ist heute unser Thema und es ist eine chronische verlaufende rheumatische Erkrankung, die schon bei Säuglingen und Kleinkindern und Jugendlichen auftreten kann. Das bedeutet also, man sagt immer, Rheuma, oh ja, wenn du alt bist, hast du Rheuma, stimmt gar nicht. Und zwar 13.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland haben juvenile idiopathische Arthritis. Und das trifft häufiger die Mädchen als die Jungen. Das finde ich total interessant in der Statistik, die ich gelesen hatte. Aber vielleicht schiebe ich dir jetzt mal den Ball rüber, weil du bist ja der Mediziner. Ich bin nur der Statistik-Dude. Was ist eigentlich im Allgemeinen Rheuma? Vielleicht fangen wir damit erstmal an, um hier die Leitplanken zu setzen.
Genau, also wie du gesagt hast, bei Rheuma denkt der Laie immer an die Oma. Das hatten wir ja letztes Mal auch erzählt. Ne? Da denkt man immer an die Oma, die hat Rheuma, die hat es in den Gelenken. Und dann irgendwie assoziiert man das immer mit alten Leuten. Ja, ältere Leute haben das auch. Aber wie du sagst, das kann bei Säuglingen, aber vor allem bei Kleinkindern und Jugendlichen kann das halt schon auftreten. Und da ist die häufigste Form, wie du gesagt hast, die juvenile idiopathische Arthritis. Wenn wir da nur uns mal den Namen angucken, juvenil bedeutet den jungen Menschen betreffend. Hm. Idiopathisch bedeutet, man weiß nicht, wo es herkommt. Also immer wenn etwas idiopathisch ist, dann gibt es so, man findet keine richtige Ursache. Es ist jetzt nicht durch ein Virus oder durch irgendwas verursacht, sondern es ist idiopathisch. Heißt dann immer, es ist halt leider da. Mhm. Und Arthritis, Arthros ist das Gelenk und Itis am Ende, die Endung bedeutet immer eine Entzündung. Also die Entzündung der Gelenke, die einfach auftaucht bei jungen Menschen. Das ist die Definition. Und Rheuma ist genau das, dass bestimmte Gelenke, also die Gelenke werden angegriffen. Die Ursachen können unterschiedlich sein, aber die Gelenke werden angegriffen, es kommt dort zu einer Entzündungsreaktion und dann im Worst Case, ne, wir wissen, wenn man eine Entzündung hat, kann das vernarben und dann können diese Gelenke zerstört werden und man kann dann diese Gelenke auch nicht mehr richtig benutzen. Das ist so die Definition von Rheuma, von dieser rheumatischen Erkrankung, aber das ist ein Riesenfeld. Ne? Es gibt auch die Rheuma von Menschen, die Schuppenflechte haben, Psoriasis, Arthritis, es gibt welche, also es gibt ganz viele, aber bei den Kindern ist die häufigste diese JIA.
Und das grenzt sich dann nochmal von Rheuma ab. Wo sind die Ausprägungen? Wenn ich jetzt vom Arzt komme mit meinem Kind und der sagt, ja, es ist eine juvenile idiopathische Arthritis, weil das Kind ist jetzt eben in dem Alter, ist das was anderes als dann eben Rheuma von der Klassifizierung? Das Rheuma nur der Oberbegriff und das ist eine Art davon.
Genau so ist das. Also Rheuma ist der Oberbegriff und dann gibt es verschiedene Unterformen. Da selbst bei den Kindern gibt es nochmal ganz viele verschiedene. Es gibt den Morbus Still, der ist systemisch. Es gibt wirklich verschiedenste Unterformen. Es gibt aber auch verschiedene Ausprägungen. Mhm. Jemand, der eine JIA hat, also eine juvenile idiopathische Arthritis, kann auch verschiedenen stark ausgeprägt sein. Bei dem einen betrifft das, da gibt es, also man unterteilt das dann nochmal in zum Beispiel, wie viele Gelenke sind betroffen. Habe ich nur ein Gelenk betroffen? Habe ich wenige oder habe ich viele Gelenke betroffen? Ne? Es gibt die Mono, die Oligo oder die Polyarthritis. Ne? Das ist nochmal die Unterteilung. Oligo heißt so ein Paar und das häufigste ist diese Oligo. Also die Kinder haben dann ein paar Gelenke, die betroffen sind. Der Klassiker ist aber eigentlich beim Kleinkind plötzlich, ohne dass es hingefallen ist, ohne dass es irgendwie ein Riesen irgendwas gemacht hat, hat es plötzlich ein dickes, rotes, überwärmtes Knie. Mhm. Kein Stich da oder sonst irgendwas, dann kommt ein vierjähriges Kind oder ein fünfjähriges, manchmal, ich hatte jetzt auch ein zweijähriges Kind, das kommt und die Mutter sagt, das ist nicht hingefallen, es hat aber jetzt ein dickes Knie. Das Knie ist wirklich geschwollen, entzündet, dick und das andere hat gar nichts. Das ist immer hochgradig verdächtig auf eine, also es ist auf jeden Fall eine Arthritis, es ist eine Gelenksentzündung, aber es besteht da auch immer der hochgradige Verdacht, dass es ein Rheuma, der erste Schub eines Rheumas sein kann und das muss dann abgeklärt werden. Und dann im Verlauf, wenn man das zum Beispiel nicht behandelt, können dann andere Gelenke noch mitreagieren. Das, was bei den älteren Menschen häufig vorkommt, ist ja zum Beispiel die Polyarthritis und die ist häufig an den Fingern. Ne? Die Oma kann nicht mehr richtig greifen, die kann die Flasche nicht mehr aufmachen. Das ist bei älteren Leuten häufiger, aber sie kann auch immer vorkommen.
Du hast vorhin gesagt, idiopathisch bedeutet, man kann nicht richtig beurteilen, wo es jetzt herkommt, wo es den Ursprung hat. Was meinen denn die Forscher, wo es herkommen könnte, was die Ursachen sind?
Ja, also natürlich weiß man, was ein Rheuma ist. Deswegen gibt es ja auch gute Therapien und die werden immer sehr spezieller. Gehen wir später nochmal drauf ein, weil man ja, bevor man eine Therapie entwickelt, muss man ja den Ursprung oder verstehen, wie funktioniert das. Und es ist natürlich eine Autoimmunerkrankung. Also irgendwann hat der Körper, und das ist das, wo man nicht weiß, woran liegt's, ne? Also der Körper hat Antikörper gebildet und diese Antikörper sind ja, das wissen wir alle jetzt durch Corona und Antikörper, ne? Die passen dann auf ein Virus. Ich war erkrankt, ich habe irgendeine Erkältung gehabt, mein Körper bildet Antikörper gegen dieses Virus, geht hin und diese Antikörper docken dort an oder machen andere Kaskaden, aktivieren andere Immunkaskaden, damit die dann diese Viren zerstören. Super. Mhm. Dann hat man diese Antikörper noch ein bisschen im Blut, die bauen sich ab und wir haben dann so auch noch so Zellen, die sich das speichern, aber es sind diese Antikörper im Blut dann noch ein bisschen, bis der Virus dann weg ist und die Antikörper nicht mehr gebraucht werden. Manchmal kommt das aber dazu und so ist es bei jeder Autoimmunerkrankung. Ob ich jetzt ein Rheuma habe, ob ich eine Hashimoto-Schilddrüsenentzündung habe, ob ich jetzt Diabetes Typ 1 habe, das sind alles Autoimmunerkrankungen. Irgendwann ist durch einen dummen Zufall dieses Antikörper ähnlich der Oberfläche, also dem Antigen, so nennt man dieses Gegenstück, ähnlich diesem Antikörper, der da zufällig gebildet worden ist. Und dann läuft dieses Antikörper jetzt mal ganz banal durch das Blutsystem und läuft an diesem Gelenk vorbei, an dem Knie und denkt, hey, da die Oberflächenantigene von diesem Knie, die wissen ja nicht, dass das ein Knie ist, ne, die Antikörper, die sehen, ich passe da drauf, da setze ich mich drauf, das ist ein das ist ein Fremdling, der muss zerstört werden. Und das ist eine Fehlleitung des Immunsystems, ne? Und deswegen, und dann greift plötzlich mein eigenes Immunsystem, was ja mich eigentlich schützen sollte, fängt dann plötzlich die Oberfläche der Gelenke, die Gelenkschleimhaut, anzugreifen, und das führt dann zu dieser Entzündung.
Und Warnhinweise, die wir jetzt Eltern mit auf den Weg geben können, du hast es gerade schon gesagt, Knie auf einmal rot, nicht gefallen, das war jetzt dein letzter akuter Fall, den du hattest.
Genau. Also
und, vor allen Dingen unterscheidet sich eigentlich die Warnhinweise zwischen Säuglingen, da kann es ja auch auftreten, wie wir jetzt gelernt haben, und bei Kleinkindern.
Ja, also wir reden ja jetzt bei der juvenilen idiopathischen Arthritis immer nur über die Gelenke. Aber man muss wissen, dass Rheuma, wenn es gibt die lokale Form, dass es nur an dem Gelenk ist. Es kann aber auch systemisch sein. Also das heißt, diese Oberflächen-Antigene, die passen zufällig zu diesen Antikörpern, die mich jetzt angreifen, die können überall sein. Also ich kann sie im Auge haben, man kann sie in der Niere haben. Also es kann ganz viele Organe können plötzlich angegriffen werden von meinem eigenen Immunsystem, weil es einfach fehlgeleitet ist. Und zum Beispiel, ich habe einen kleinen 10 Monate alt, nee, der war ein Jahr alt, da ist, der hat einen Sehtest bei uns gemacht, also so einen elektronischen Sehtest kann man machen, und da war irgendwie was auffällig. Und dann haben wir gesagt, also das ist nicht Standard, dass man einen Sehtest beim Einjährigen macht, aber bei uns kann man das mit so einem Elektrogerät machen, und da war das ein bisschen auffällig. Das Gerät konnte das nicht richtig erfassen, und das ist schon immer komisch. Dann haben wir den zum Augenarzt geschickt. Der Augenarzt hat dann mit einer speziellen Untersuchung, die kennen wir alle, diese Spaltlampe, dieses Licht, mit dem man übers Auge schaut, und der hat dann gesehen, dass dieses Kind eine Uveitis hatte. Eine Uveitis hört sich komisch an, aber also vorne die Iris, also die Farbe, und dieser Muskel, der diese Pupille immer auf und zu macht, den nennt man den Ziliarkörper, also, und auch die Aderhaut, die da im Auge drin ist, die können unterschiedlich stark mitentzündet sein. Und manchmal kann das erste Zeichen einer rheumatischen Erkrankung sein. Dann haben die überhaupt noch nichts an den Gelenken. Das würde wahrscheinlich irgendwann kommen, aber manche haben dann die Ausprägung im Auge. Und wenn das nicht frühzeitig erkannt wird, dann kann das natürlich zu starken auch Vernarbung dort führen und im schlimmsten Fall das Augenlicht irgendwann kosten, wenn man das vorher nicht erkennt. Dann hat man aber heutzutage zum Glück, erkennt man das doch relativ früh. Aber deswegen, da muss man sagen, klar, die Gelenke, aber auch solche Sachen wie zum Beispiel, dass das Auge plötzlich betroffen ist, ist sehr häufig bei der juvenilen idiopathischen Arthritis. Es kann aber auch, wie gesagt, jedes andere Körperorgan auch betreffen.
Säugling, Kleinkind, da jetzt nochmal die Differenzierung reingebracht, egal.
Ja, also man muss sagen, das Rheuma beim Säugling ist schon extrem selten, also dieses juvenile idiopathische Arthritis, aber da haben die dann auch, wie gesagt, diese Reaktion, die können aber natürlich, also wovor wir Pädiater Angst haben, ist der Morbus Still. Morbus Still ist eine spezielle rheumatische Erkrankung, das ist die systemische Form, ne, wo die Kinder dann hohes Fieber haben, es lässt sich kaum senken und den Kindern geht's richtig schlecht und man kann auch wirklich daran sterben. Das ist jetzt nicht eben mal so, ich habe jetzt Fieber, mein Kind hat Schnupfen und Husten. Das ist wirklich was ganz, ganz anderes. Da muss man jetzt keine Panik haben, jedes Mal, wenn man ein Kind hat, dass sich da das Kind jetzt einen Morbus Still hat. Das ist wirklich was, da ist das Kind schwerst krank. Und das haben dann vor allem Säuglinge, weil das dieses schwere Rheuma sich so früh dann auch schon manifestiert und zeigt.
Jetzt erinnere ich mich so an eine Situation, wir hatten ja im Podcast schon mal über Wachstumsstörungen gesprochen. Das Kind hat Schmerzen im Knie und vielleicht hat es dann Fußball gespielt, und Wachstumsstörungen können ja auch teilweise mit Schwellungen verbunden sein, im schlimmsten Fall. Wo können wir jetzt den Eltern was mit auf den Weg geben? Ja. Anzeichen. Wann ja, wann nein? Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie Panik machen. Es sind 13.000 Kinder in Deutschland davon betroffen. Das haben wir gerade schon gesagt. Aber wie können wir so ein bisschen, wie sagst du immer noch so schön, jetzt habe ich es vergessen.
Ein Appell.
Nein, Appell nicht. Appell. Nein, Take-Home-Message.
Nein, also da kann ich eine Sache gleich sagen und da muss ich dich korrigieren. Ein Wachstumsschmerz geht nie mit einer Schwellung von irgendeinem Gelenk einher.
Super, nie. Dann haben wir aber schon wieder ein Anzeichen Abgrenzungsfall.
Genau, hier. Ne? Also das muss man wissen. Also der Wachstumsschmerz ist klassischerweise diffus, das Bein tut weh und dann am nächsten Tag ist es mal das andere und es ist eher ein nächtlicher Schmerz, dass die Kinder vorm Einschlafen sind und meistens hilft so ein bisschen Beinmassage und dann ist es gut. Bei manchen tut es ein bisschen mehr weh, dann ist es vielleicht doch irgendwie, muss man manchmal was gegen die Schmerzen geben, aber das geht dann auch wieder weg. Das ist dann 1-2 Tage. Und immer wenn jemand kommt und sagt, mein Kind klagt immer wieder über Beinschmerzen und die können mir sagen, ist meine erste Frage immer, ist das dick? Ist es da, wo es weh tut oder die Füße oder sonst was? Ist das dick? Ist es gerötet? Das gehört dazu. In seltenen Fällen, ich hatte mal ein 11-jähriges Mädchen, die hatte tatsächlich keine Schwellung und keine Rötung, aber sie hat wirklich, das war ja ein 11-jähriges Mädchen, die konnte sich sehr gut artikulieren, die hat dann immer gesagt, sie hat morgens Anlaufschwierigkeiten. Sie hat gesagt, sie ist aufgestanden, es war ein Junge, der ist aufgestanden und hat dann erstmal, also er hat gesagt, er ist die ersten 10 Minuten wie ein 80-jähriger Opa gelaufen. Ja. Also er hatte das Gefühl, die Beine und gerade die Sehnen an den Füßen, also die Achillessehne, das war wie so eingesteift, ne? Die braucht man ja zum Abrollen und dann ist er am Anfang immer so ein bisschen wie ein Pinguin gelaufen und das hat auch ein bisschen geschmerzt, aber im Laufe der ersten 20 Minuten oder so, wenn er warm sich gelaufen hat, dann ging das. Ne? Und im Laufe des Tages hat es dann immer mal wehgetan, aber nicht so. Und diese Morgensteifigkeit ist auch ein klassisches Symptom. Also wenn Kinder und Jungs haben das ja häufig betont an der Achillessehne, dass immer wenn Kinder sagen, sie haben so diese Morgensteifigkeit, sie können morgens kaum ihre Gelenke bewegen und es wird dann aber besser, da muss man hinhören. Oder auch wenn die Kinder wirklich, wenn dieser in Anführungsstrichen Wachstumsschmerz permanent ist und immer wieder an den gleichen Stellen sagen, also es ist das Knie und dann ist es das Knie und dann immer wieder und das geht nicht weg, dann gehört da, so mache ich es, machen wir es auch in der Praxis, dass man dann einmal eine Abklärung macht, das kann man im Blut nachweisen und wenn man da Hinweise hat, dann kann man das dann auch zum Kinderrheumatologen und wir sind in der schönen Lage, dass wir einen der wenigen Kinderrheumatologen in Deutschland in meiner Stadt haben, sodass es da kurze Wege sind, aber wie gesagt, das sind die Tegenkro-Message, rot, dick, immer zum Arzt. Und wenn es länger geht, auch zum Arzt oder wenn die diese Morgensteifigkeit, diese Anlaufproblematik haben, auch zum Arzt unbedingt. Das kann auch in den Händen sein. Wenn die sagen, morgens kann ich gar nicht mein Brot in die Hand nehmen und dann wird es aber besser oder so, dann muss das auch abgeklärt werden.
Abschließende Frage dazu, ist es dann immer nur auf die Gelenke bezogen, weil du vorhin auch das Auge einmal erwähnt hattest?
Ja, also diese Morgensteifigkeit geht's nur um die Gelenke. Aber jetzt mit der Augenbeteiligung in dem Moment, wo ein Kind sagt, ich sehe plötzlich nicht gut oder sowas, ne, da muss man das immer abklären und der Augenarzt sieht das. Wenn ein Augenarzt in ein Auge reinschaut bei einem größeren Kind, sieht er, ob da irgendwelche Entzündungen sind oder nicht oder Veränderungen.
Jetzt spielen wir das mal weiter. Wir haben die Diagnose bekommen. Es ist eine JIA. Wie wir jetzt wissen, wie geht der Therapieverlauf eigentlich?
Also es gibt natürlich, wie wir am Anfang gesagt haben, verschiedene Verläufe. Mhm. Meistens kommt es schubweise. Also man hat dann einen Schub, dann sind die Entzündungswerte sehr hoch, dann ist das Organ, was betroffen ist, ob es jetzt das Gelenk ist oder das Auge oder die Niere, was es auch ist dann betroffen, das heißt zeigt Symptome. Im Auge, Augenschmerz, Auge gerötet plötzlich oder das Knie ist plötzlich dick und rot und man kann kaum mehr auftreten und das Bein nicht mehr knicken. Dann gibt es Medikamente, die man akut geben kann und das sind die NSAIDs. Jetzt denkt jeder, wow, was ist denn NSAIDs? Das ist jetzt, auf Deutsch heißt das nicht-steroidale Antirheumatika, ich sage es jetzt nicht auf Englisch, ich kann es nicht. Also NSAIDs, ne? Nicht-steroidale Antirheumatika, also Medikamente, die erfunden worden sind fürs Rheuma, die aber kein Cortison sind. Mhm. Und dann denkt man, boah, das kenne ich überhaupt nicht, doch kennt jeder. Ibuprofen. Das ist das klassische NSAID-Medikament, weil jeder kennt Ibuprofen, wenn ich Fieber habe oder Kopfschmerzen. Aber ursprünglich ist es auch ein Antirheumatikum. Es wird aber in einer ganz anderen Dosierung gegeben. Und das darf man auch nur von einem Rheumatologen verschrieben bekommen oder die Empfehlung, wie es da nehmen soll. Das wird nämlich in viel, viel höheren Dosen gegeben, damit man da wirklich eine Blockierung der Entzündung bekommt. Das sind nämlich diese Prostaglandine, die machen die Entzündung, die werden dadurch stark blockiert und das ist das klassische Medikament und führt auch relativ schnell, muss man sagen, innerhalb von ein paar Tagen zu einer deutlichen Besserung. Aber natürlich, nochmal zurück, jede Entzündung in einem Gelenk führt zu einer Zerstörung, führt zu einer Vernarbung. Das heißt, wir wollen so wie, oder im Auge, oder im Gewebe. Das heißt, wir wollen so wenig wie möglich von diesen Schüben haben. Deswegen für den akuten Schub hat man gute Medikamente, ne? Und da kann man auch mal ein Steroid nehmen, Cortison, das drückt die Entzündung weg. Dann hat man einen schnell den Schub vorbei. Aber wir wollen gar nicht in diesen Schub kommen. Und da kommen die neuen Medikamente.
Das Kind hat einen Bewegungsdrang. Und jetzt hat es diese Krankheit Rheuma mit auf den Weg bekommen. Wie gehe ich denn da als Elternteil vor? Darf es noch hüpfen, springen, zum Schwimmen? Kann es alles machen? Weil du sagst gerade, wenn in einem Gelenk ein Schub ist, dann vernarbt etwas und dann entstehen auch Schäden. Kann es denn dann trotzdem die hundertprozentige Belastung dann auch weitergehen? Soll man das dann auch noch unterstützen?
Also man weiß aus ganz, ganz vielen Studien, gerade bei älteren Leuten oder auch bei Kindern, Bewegung, 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 das ist wirklich das A und O. Aber natürlich an die Situation angepasst. Wenn ich jetzt mitten im Schub bin und ich habe ein dickes Knie, da kann ich nicht joggen gehen, also oder als Erwachsener oder als Kind, dann aber. Ich sag mal so, Kinder sind sehr, sehr, sehr schlau. Wenn sie es nicht können, dann machen sie es nicht. Wenn sie merken, sie können nicht, dann machen sie es nicht. Die sind nicht wie wir Erwachsene, die dann sich immer überpitchen und immer mehr machen, als sie eigentlich, obwohl sie die Signale des Körpers hören, einfach wegdrücken und einfach weitermachen. Kinder, wenn denen das Bein wehtut, dann hinken die und irgendwann setzen die sich hin. Und weil sie nicht mehr laufen wollen und nicht mehr können. Und deswegen ist es bei Kindern einfacher, sag ich mal, und man muss sie nicht eingrenzen. Also wenn ich jetzt, weil die Gelenke sollen ja, sage ich mal, gelenkig bleiben. Ne? Also gerade bei den alten Leuten macht man oder bei Erwachsenen macht man ja Physiotherapie, Ergotherapie, damit die Bewegung aufrechterhalten bekommt, damit die Gelenke sich bewegen, damit sie ihre Funktion nicht verlieren. Das heißt, da muss man da muss man sich gar keine Sorgen machen, sondern da muss man fördern, machen, Sport machen. Natürlich immer schauen, wenn ich jetzt einen Schub habe oder wenn das Kind nach irgendwelchen Bewegungen immer wieder Schmerzen hat, dann muss man sagen, gut, dann machen wir einen anderen Sport irgendwie, vielleicht doch schwimmen, was den ganzen Körper alles betrifft und nicht nur Tischtennis, weil ich dann irgendwie doch Probleme mit meinem Handgelenk bekomme. Also da muss man schon dann immer schauen, wie das Kind so reagiert, aber Bewegung ist eine große Säule in dieser Therapie.
Ernährung soll ja eine total wichtige Rolle spielen. Ich habe mich ja ein bisschen schlau gelesen, bevor wir beide in den Ring heute gegangen sind, dass Ernährung total wichtig ist, um Rheuma auch ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ich habe das eine und das andere gelesen. Stimmt das jetzt? Stimmt das nicht? Ist das einfach nur, ja?
Es gibt Studien dazu, ja. Also vor allem bei erwachsenen Menschen, dass wo verschiedene Studien, die einen haben vegan gelebt, die einen haben das gelebt und so. Also da hat man, gibt es ganz gute Daten, muss man sagen. Und also wenn man so eine chronische Erkrankung hat und ne, so auch bei Neurodermitis oder keine andere chronische Erkrankung, wenn dann immer einer um die Ecke kommt und sagt, wenn du das machst, dann ist das weg. Schwierig, dann glaubt dem schon mal nicht, ne? Weil das ist eine, man nennt das multifaktorielle Erkrankung. Also auch so ein Rheuma ist nicht nur das Rheuma, sondern da kommen viele, ne, jeder hat sein individuelles Stress, also es gibt viele Faktoren. Und es wäre natürlich geil, wenn ich meine Ernährung umstelle und damit wäre alles super. Es kann ein kleiner Baustein sein bei manchen Menschen, wenn sie sehr ungesund leben und sehr viel. Man weiß natürlich, es gibt bestimmte Stoffe, also jetzt nicht bei Kindern. Bei Kindern muss man da vorsichtig sein, die brauchen bestimmte Nährstoffe, die müssen wachsen und gedeihen. Aber als Erwachsener ist das so, dass man weiß, dass bestimmte Stoffe in Fleisch oder diese hochraffinierten Weizen- und Zuckerarten, dass die natürlich den Körper bestimmte Entzündungsstoffe anheben können, weil die da Bausteine von sind. Und dann kann das manchmal eine kleine sage ich mal, ein kleines, das i-Tüpfelchen sein, um dann doch mal einen kleinen Schub zu bekommen. Aber es ist nicht das einzig Wahre, damit das alles weggeht. Und ich glaube, es werden ganz viele Studien in diese Richtung gehen. Und ich glaube, dass wir, gerade was das Mikrobiom, also Darmimmunsystem, da sind wir noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Man findet jetzt raus, dass es bestimmte Stoffe gibt, die man über den Darm dann doch mehr aufnimmt, wenn der Darm, wenn das Immunsystem in unserem Darm nicht funktioniert, ne, wenn die Darmbarriere nicht richtig gut funktioniert, dass dann einfach bestimmte andere Stoffe, Entzündungsstoffe eher in den Darm aufgenommen werden und dann bestimmte Reaktionen auslösen können. Das gibt's nachgewiesen für bestimmte Erkrankungen und da ist man noch ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, da wird noch sehr viel rauskommen, aber wie gesagt, es wird nicht so sein, dass man sagt, boah, wenn du jetzt vegan ernährst, dann bist du das alles weg, aber für den einen oder anderen kann ein bisschen Reduzierung von Fleisch oder von anderen ungesunden Ernährungen grundsätzlich, nicht nur für einen Rheuma, ne, sondern geht es dem Körper gut, geht es dem Rheuma auch gut. Oder andersrum, wenn es mir gut geht, weil ich mich gut ernähre, gesund ernähre, und das heißt jetzt nicht nur vegan, sondern ausgewogen, dann habe ich auch gute Ressourcen, wenn ich mal wieder einen Schub habe, dass der vielleicht auch schneller weggeht, als wenn ich sowieso irgendwie übergewichtig und habe irgendwie schon meinen Zucker und habe zu hohe Cholesterinwerte, dann hat der Körper auch, sage ich mal, muss ja auch gewisse Ressourcen dafür schon verbrauchen, dann ist so ein Schub und sowas häufiger wahrscheinlich.
Ausgewogen hören wir überall gehört, Obst, Gemüse und auch mal irgendwie ein bisschen Vollkorn dazu. Und man kann es doch nicht vermeiden, wenn du die Kinder mal woanders hingibst, dass du die am Ende dann ja, auf Werkseinstellung also wieder zurückbekommst, so vollgepumpt mit Fanta ganz und mit anderen Dingen. Ja. Nochmal. So, ich wollte dir aber jetzt extra einfach mal so lange sprechen, dass du nicht zu Wort kommst, aber jetzt darfst du sprechen.
Ja, jetzt darf ich. Nein, also wie du sagst, ich sehe das auf Instagram, das muss ich gerade dazu sagen, gerade bei so, ich bin ja neurodermitis-mäßig auch sehr viel unterwegs und dann stalke ich immer so ein bisschen bei anderen, das heißt stalken nicht, die sind öffentlich, ich gucke mir das Ganze mal an.
Macht er wieder.
Er guckt auf Instagram. Auf jeden Fall, und dann schaue ich mir so manchmal so Accounts von Eltern, die Neurodermitis-Kinder haben und sowas und dann jetzt nehmen wir das und das, also nicht Medikamente, sondern jetzt nur noch vegan und kein Gluten und dann das bei Kindern, die eindeutig keine Zöliakie haben oder sonst, wo man sagt, puh, ja, also eine Mangelernährung ist auch schlecht, ne? Also ausgewogen ist gut. Wie gesagt, das ist, man soll es da nicht übertreiben.
Das macht man ja auch meistens nur, wenn die Kinder wirklich einen Schub hatten und erschöpft sind, dass sie dann einmal wieder den Akku richtig aufladen und dann gibt es eben nicht hier das Stück Schokolade, sondern vielleicht erstmal Obst und Gemüse.
Ja, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es mir scheiße geht, dann ist ein Stück Schokolade auch gut.
Voll, finde ich auch.
Ja, eben. Also weißt du, deswegen sage ich, natürlich ist das individuell, wenn ich weiß, ich esse jetzt Schokolade und danach sieht meine Akne total kacke aus und da ist ja jeder individuell oder meine Haut blüht auf oder ich esse jetzt mega viel Schokolade von der einen Kakao hochprozentig 85% und danach habe ich voll die Gelenkschmerzen, dann mache ich es halt nicht mehr. Aber so dieses Pauschal finde ich immer schwierig.
Ja. Hast ja recht, Vitor. Bin ich auch bei dir.
Wollte da schimpfen.
Ja, finde ich auch gut. Ich finde das auch mal. Nein, darf er, wenn man schon gefragt wird, darf er was Süßes? Also oft, wenn man irgendwie, hatte ich jetzt wieder, Getränkemarkt am Wochenende. Mein Kind ist schon konditioniert. Der guckt schon, wenn er an der Kasse vorbei, ob diese Lollibox da steht, da dürfen die Kinder sich immer was rausnehmen.
Das ist ja cool, da will ich auch. Bei uns gibt's das nicht.
Ja, ist ja wirklich so. Und dann, ne, ich sag mal, wenn du gefragt wirst, dann greif rein, aber nicht einfach hingehen und reingreifen. Und dann läuft, merke ich immer, wie er dann ganz langsam aus dem Laden läuft. Ne? Also ich bin ganz langsam, dass er gesehen wird, wenn viel los ist. Ey, willst du übrigens einen Lolli? Und dann geht er wieder zurück und dann darf er sich einen Lolli nehmen. Und wenn Altpapier und Glas wegbringen, da ist der Paul, der ist Rentner, der macht das so ehrenamtlich mit dem. Also alle gehen da hin und schnacken mit dem. Und irgendwann habe ich mal gefragt, wie heißt du? Dann habe ich ihm gesagt, Paul, schön, dass du wieder da bist. Wie war dein Wochenende? Man unterhält sich dann. Ich nehme mir auch die Zeit, kurz mit Paul dann zu sprechen, hier am Wertstoffhof, um die Ecke bei mir. Und irgendwann fing er dann an und gibt den Kindern auch immer Gummibärchen. Und wenn ich sage, ich fahre zum Wertstoffhof, dann sagen die wirklich auch schon konditioniert, ich komme mit, bei Paul gibt es immer Gummibärchen. Und das ist so schön, ich kenne den eigentlich gar nicht. Nur vom Schnacken und so. Und der ist so kinderlieb. Geil.
Die Gummibärchen, die anderen weggeschmissen haben. So, die sammelt er.
Deswegen heißt es ja auch Wertstoffhof. Ne?
Eben.
Da gibt es noch Werte. Du hast vorhin Medikamente der Zukunft angesprochen, so ein bisschen. Jetzt haben wir eine andere, also nicht der Zukunft, dass du schon weißt, was in der Zukunft kommen wird. Wir sind ein bisschen weiter mittlerweile, was es bei den Medikamenten angibt zum Thema Rheuma. Da hast du so ein bisschen was durchdringen lassen. Da geht doch nochmal eben bitte spezieller drauf ein, weil das war ein netter Sidekick, den du da schon erwähnt hattest.
Genau, also wir hatten ja gesagt, wir wollen ja versuchen, also für den Schub gibt es gute, akute Medikamente, die wirken auch sehr schnell und die Leute sagen dann immer, boah, das ist so super, dass es so schnell ging, aber wir wollen das ja verhindern und deswegen gibt's Dauermedikation, die man, wenn man nach einer Zeit lang, wenn man 1-2 Jahre jetzt, sag mal, schubfrei war, kann man auch dann mit dem Rheumatologen besprechen, ob man wieder ein bisschen runtergeht. Das sind dann, also das Klassische ist Methotrexat. Methotrexat MTX ist ein, kommt ursprünglich aus der Chemotherapie. Da denkt man, oh Gott, ja, aber es ist natürlich deutlich niedriger dosiert und hat aber den Effekt, dass es halt dieses Immunsystem ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen drosselt, was ja so ein bisschen überläuft und dadurch diese Entzündungsschübe deutlich besser werden. Es gibt aber auch, wie gesagt, das ist jetzt nicht keine Zukunftsmusik, sondern es gibt Biologika, das heißt, das sind Medikamente, die ganz spezifisch auf das Immunsystem bestimmte Sachen blockieren. Aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie was blockiere und jetzt bin ich total anfällig und krank, sondern wirklich, die machen dann IL-6-Blockade oder IL-12. Das sind so kleine Bausteine in dieser Kaskade, die dann zu dieser Entzündung führen an dem Gelenk, die blockiert werden. Und dadurch hat man eine sehr, sehr genaue, punktuelle Entzündungshemmung. Und die gibt es auch noch. Die müssen, das ist halt für die Kinder manchmal, nicht nur manchmal, sondern häufiger doof am Anfang. Die werden halt unter die Haut gespritzt, ganz häufig. Wie so eine Heparinspritze, die man so kennt, ne? Die müssen halt da reingespritzt werden, unter den Bauchhaut oder Oberschenkel. Das ist natürlich nicht schön. Manchmal wöchentlich, manchmal alle 2 Wochen. Aber das ist die eigentlich gängige Methode, wenn die Schübe immer häufiger werden und dadurch kriegt man häufig die meisten Kinder in eine Remission, das heißt in einen Bereich, wo sie keine Schübe mehr haben. Und ich glaube, und nicht nur glaube, sondern ich weiß das ganz, weil das ein großer Markt ist und immer wo viel ist, wird auch viel investiert von den Firmen und das ist auch gut so, dass in Zukunft noch viel spezifischer die Therapie wird, dass man noch ganz genau an vielleicht das so in der Endstrecke zur Entzündung was blockieren kann, dass man gar nicht mehr viele andere Nebenwirkungen hat, das wird kommen und haben wir jetzt auch bei der Neurodermitis, gibt es ja auch einen Antikörper, den man spritzen kann, also ich glaube, dass da noch viel kommt.
Irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, Vitor, hatte ich gelesen, dass Kinder mit chronischen Erkrankungen andere Rechte haben.
Ja, das stimmt. Das wissen viele nicht. Also natürlich der Rheumatologe oder das rheumatologische Zentrum, wo man dann angebunden wird, die helfen einem ganz viel, aber man muss wissen, wenn man eine chronische Erkrankung auch als Kind hat, hat man Anspruch auf einen Behindertengrad. Also das kann man beantragen. Ne? Man kennt ja den Behindertenausweis. Da denkt man immer, oh, ich muss behindert sein, ne? Oder ja. Ich muss blind sein oder ich muss irgendwie im Rollstuhl sitzen oder so. Das stimmt nicht. Also bestimmte Kinder, die eine rheumatische Erkrankung haben, zum Beispiel haben, je nachdem wie es ausgeprägt ist, das entscheidet dann das Amt, aber man kann einen Antrag auf einen Behindertenausweis beantragen ja. Und dann hat man bestimmte Prozente, je nachdem welchen Grad man hat oder welche Beeinträchtigung man hat, darf man dann zum Beispiel, kriegt man auch diesen Parkausweis, dass wenn ich zum Beispiel einen Schub habe und ich muss jetzt aber irgendwie laufen, dass ich dann in der Nähe von irgendwas parken kann und nicht irgendwie weit weg, also es macht schon Sinn und kleine Info mal jetzt, weil wir jetzt allgemein ganz kurz über chronische Erkrankungen reden, es gibt ja auch chronische Darmentzündung, ne? Wir reden jetzt über die Gelenke, aber es gibt ja die chronische Darmentzündung, Morbus Crohn, gibt es auch Kinder, die davon betroffen sind, oder Colitis ulcerosa, also chronische entzündliche Darmerkrankungen, die häufig mit starken Durchfällen einhergehen. Und es gibt etwas, und das möchte ich hier exklusiv den Leuten mal sagen, es gibt eine Seite im Internet, da kann man den Euro-Schlüssel bestellen. Es gibt ungefähr 12.000 Toiletten, Behindertentoiletten vor allem sind das, weil die sind häufig sauberer. Behindertentoiletten 12.000, da gibt es auch ein Verzeichnis und die darf man besuchen, wenn man Rollstuhlfahrer ist, sondern wenn man vom Arzt einen Attest hat, dass ich diese chronische entzündliche Darmerkrankung habe und dann kann ich mir dort für, glaube ich, 20 Euro diesen Schlüssel bestellen und mit dem Schlüssel darf ich dann immer auf diese Toiletten gehen.
Krass, wusste ich gar nicht, ist ja voll gut.
Ja. Ja, finde ich auch mega, aber das wissen viele nicht, weil viele glauben, dass dieser Schlüssel nur für die Rollstuhlfahrer ist, weil die können den auch beantragen, weil häufig steht da immer nur mit einem Behindertenausweis, aber zum Beispiel jemand mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung bekommt häufig keinen Behindertengrad, das heißt, die dürfen aber das auch haben, dann braucht man aber nur ein ärztliches Attest und dann kann man auf der Seite, ich glaube cbf-da heißt das .de, das ist irgendwie Darmstadt, das ist der Club für Behinderte heißt das, dort kann man auf der Internetseite das dann bestellen.
Vitor, damit sind wir schon am Ende wieder dieser wunderbaren Folge. Ich glaube, zu Rheuma haben wir sehr, sehr viel gesagt, auch einmal den Horizont erweitert. Ganz tief kann man natürlich nicht eintauchen, weil du hast schon gesagt, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Rheuma Ausprägungen von Säugling bis Kleinkind. Da kann man natürlich nicht so drauf gehen, aber die Take-Home-Message ist, guckt genau hin und wenn, dann immer, wenn ihr nicht weiter wisst, immer einmal zum Kinderarzt. Lieber einmal mehr hin, als einmal zu wenig. Was machen wir denn in der nächsten Folge, Vitor? Du hast doch, du schmunzelst schon wieder so. Ich sehe dich hier
genau,
auf dem Bildschirm.
Genau, die nächste Folge.
Feuer
ja, ich reibe mir wieder die Hände, weil es ist wieder eine Folge für unsere ZuhörerInnen, nämlich die Fragen, die uns geschickt werden an die E-Mail-Adresse info@kids-doc.de. Ich werde es auch nochmal auf Instagram schreiben. Die können uns, jeder darf uns gerne wieder Fragen schicken und wir werden die in der nächsten Folge beantworten.
Du verschenkst also jetzt hier auch ein Türchen sozusagen.
Ein Türchen, genau. Ein Adventstürchen. Jetzt haben wir einen Zeitstempel. So.
Ja, aber lass uns das ruhig mit dem Zeitstempel drin lassen, oder?
Ja.
Ist doch auch schön.
Ja.
Weihnachten bei Vitor und Gerrit. Das klingt doch toll.
Genau.
Ja, dann darfst du Tschüss sagen. Dein Podcast, dein Ende.
Genau. Keine Angst vor Rheuma haben. Einfach frühzeitig zum Arzt gehen und einmal abklären lassen. Weil je früher, desto besser. Genau.
Tolles Ende wieder. Stark.
Ja.
Vielleicht noch irgendwie, willst du mal einen Witz erzählen, kurz?
Nee, nein. Also, ich glaube, ich habe den Witz schon mal erzählt. Aber
ja, hau doch mal raus.
Hau raus?
Ja, mach mal.
Nee, den kann ich nicht erzählen.
Du musst doch irgendeinen Witz haben, um auch Kinder in deiner Praxis irgendwie zum Lachen zu bringen, wenn die schlecht drauf sind. Du hast da bestimmt irgendwie so einen Blödsinn-Witz. So einen, den du schon 100 Mal gerissen hast.
Ich sag immer, Mama, Mama, in der Schule sagen alle, ich habe so einen großen Kopf. Ja, dann renn doch hinterher und dann ärger die doch. Ja, aber sie rennen immer in die engen Gassen.
Okay.
Da lachen, die großen Kinder lachen darüber.
Ja, das ist, wie alt sind die dann?
Ja, so ab Schulalter, das finden die dann lustig. Oder Mama, Mama, in der Schule sagen alle, ich habe so große Füße. Und dann sage ich, ja, aber nicht so schlimm. Aber Papa, fährst du mal ins Auto aus der Garage, damit der Johannes endlich seine Schuhe reinstellen kann?
Den fand ich jetzt irgendwie überhaupt nicht witzig.
Der war so lustig.
Weil die Schuhe dann in die Garage sollen?
Ja, eben, weil die so riesig sind, weil er hat so große Füße.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc_open. Und da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber. Bis gleich.